Katja Wolf ist heute bei uns zu Gast, genauso wie Anne Hänig, Andrea Maurer und Reinhard Wingener. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, die interessant zu werden verspricht mit Blick in diese Runde, weil wir uns einem der spannendsten Themen der Landtagswahlkämpfe in Ostdeutschland widmen wollen. Katja Wolf ist heute bei uns, stellvertretende Ministerpräsidentin in Thüringen, Finanzministerin in Thüringen, vor allem aber Parteivorsitzende im BSW in Thüringen, die sich mit der Gründerin der Partei, mit Sarah Wagenknecht, seit ziemlich langer Zeit schon an den erbitterten politischen Kampf liefert. Doch in Thüringen geht es nämlich längst ums Ganze. Es geht um die Frage, ob das BSW die eigene Regierung zu Fall bringen sollte oder nicht. Wagenknecht will das. Katja Wolf will genau das nicht. Und dass Wagenknecht jetzt angekündigt hat, in Sachsen-Anhalt notfalls auch einem AfD-Ministerpräsidenten ins Amt zu helfen, macht die Sache nicht besser. Katja Wolf sagt dazu, damit ist eine Grenze überschritten. Das ist ein neuer Sound. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, warum macht Wagenknecht das? Es ist gut, in dem Fall Andrea Maurer zu fragen, die wir alle von Berlin direkt kennen, die vor 2 Jahren schon, glaube ich, mit Christiane Hübscher eine immer noch sehr sehenswerte Doku-Serie veröffentlicht hat, Inside Bündnis Sarah Wagenknecht. Wir werden gleich einen kleinen Ausschnitt daraus auch sehen. Und die kürzlich in einem sehr lesenswerten Stück in der Zeit etwas Bemerkenswertes schrieb, instabile Verhältnisse ziehen Sarah Wagenknecht an, schreibt sie da. Politische Erschütterung ist das Momentum, das sie kann und das sie liebt und weiter. Sehr interessant, es geht Wagenknecht in Wahrheit nie ums Regieren. Es geht in Wahrheit darum, das Regieren der anderen zu stören. Und noch einmal die Frage, warum? Herzlich willkommen, freue mich sehr, dass du da bist, Andrea. Ja, apropos Texte, die man kennen sollte. Reinhard Wingener ist heute bei uns, preisgekrönter Korrespondent der FAZ für Niedersachsen, für Bremen, aber eben auch für Sachsen-Anhalt, der kürzlich einen Kommentar veröffentlicht hat zu dieser Wahl, der wie wenige Texte zuvor leidenschaftlich diskutiert, kritisiert, aber auch bejubelt wurde, weil er sich in Teilen las, wie die wütende Abrechnung eines Wessis mit den Ossis. Mariam Lau schrieb, grandioser Leitartikel, jedes Wort sitzt, wo bleibt die Wertschätzung für die Biografien der Leute aus Duisburg? Nikolaus Blome formulierte für den Fall eines AfD-Wahlsiegs sogar, das Gefühl ist, wenn es wirklich so kommt, dann am besten einen Zaun um Sachsen-Anhalt und dann Kasachstan verkaufen. Sabine Rennefanz hielt im Spiegel dagegen und schrieb, das Bitterste an diesem gedanklich eher überschaubaren Text ist, wie er bejubelt wird. Wir müssen reden. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und vor allen Dingen müssen wir reden mit Anne Hänig, der Politikchefin der Zeit, die heute ebenfalls bei uns zu Gast ist, im sächsischen Freiberg geboren, die die Dinge naturgemäß ein wenig anders sieht und ein bisschen sarkastisch sagt, früher hatte man die Zuschreibung, Ostdeutsche seien die Jammer-Ossis. Wenn ich mal polemisch zuspitzen darf, dann würde ich sagen, jetzt haben wir es mit den Jammer-Wessis zu tun, die offenbar keinen anderen Ausweg sehen, als sich über das Wahlverhalten der Ostdeutschen zu beklagen. Und dabei sagt sie, übersehen wir, dass die Unterschiede, die scheinbar wieder so groß sind, in Wahrheit nur ein Zeichen dafür sind, dass auch die Ostdeutschen mittlerweile die Machtdynamiken der Republik verstanden haben. Man könnte auch sagen, die Einheit ist definitiv gelungen. Das wäre doch mal was. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde, auf die ich mich, wie gesagt, sehr freue, weil die Debatte dank Reinhard Wingener gerade so hochkocht. Und würde gerne gleich zu Beginn Katja Wolf fragen, wie oft, Frau Wolf, haben Sie schon bereut, von der Linkspartei zum BSW gewechselt zu sein?
Tatsächlich und ehrlich noch nie, weil der Weg war gut.
Wenn Politiker
überlegt
sagen, ganz schnell, ganz ehrlich, dann werde ich immer sehr misstrauisch.
Nee, das stimmt, stimmt wirklich, weil wir sehr konsequent in Thüringen einen Weg gegangen sind, der aus meiner Sicht richtig und wichtig war. Wir sind den Weg einer politischen Alternative gegangen, der von Anfang an dazu gestanden hat, in Thüringen Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Das haben wir aus meiner Sicht wirklich gut geschafft, umgesetzt, als Team wirklich gut umgesetzt. Ja, mit dem einen oder anderen Stolperstein im Weg, aber der Weg war richtig.
Ich will eine Sache mal sagen, was mir wichtig ist, und ich schaue gerade zu Anne Hennig. Frau Hennig, muss man sagen, mit Blick auf Thüringen, wir kritisieren ja Politik sehr häufig und beklagen, was alles nicht funktioniert. In Thüringen funktioniert es trotz dieser schwierigen politischen Verhältnisse ja erstaunlich gut und geräuschlos, oder irre ich mich da? Wie zum Beispiel auch an so unkonventionelle Dinge denke, wie die Kommunen, die Sie jetzt unterstützen. 1 Milliarde, glaube ich.
Richtig.
Wo die Kommunen, sehr interessante Idee, weitestgehend selber sagen, was sie mit dem Geld machen. Also sehr viel mehr Autonomie bekommen. Das ist doch ein Weg, wie die Zukunft funktionieren könnte.
Naja, und es ist vor allem eine vertretbare Lösung nach einem wirklich desaströsen Wahlergebnis. Das darf man nicht vergessen. Unter der Führung von Björn Höcke hat die AfD ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Thüringen eingefahren. Mhm. Und trotzdem war es möglich, eine Regierung zu bilden. Das passt denen, die die AfD wählen und gut finden, nicht. Aber die anderen
Da sehen wir das, Entschuldigung, ne, im Hintergrund. Genau. Das war sozusagen die Situation. Wichtig, das mal zu sehen, um zu verstehen, wie schwer das war. Sie waren damals drittstärkste Kraft, Frau Wolf.
Ja, und es ist möglich, eine relativ stabile Regierung zu bauen, obwohl diese Regierung ja nicht mal eine Mehrheit hat.
So.
Das ist sozusagen, das ist die Leistung, die darin liegt, auch sich über die Zeit hinweg zu retten, bis die nächste Landtagswahl kommt und vielleicht wieder eine Mehrheitsregierung zustande kommt, die dann wirklich was bewegen kann. Denn mit einer Minderheitsregierung, muss man auch ehrlich sein, viel geht nicht voran. Das ist in Sachsen so, das ist in Thüringen auch so. Natürlich geht nicht viel voran, weil man keine Mehrheit hat. Mhm. Aber es kann zumindest einigermaßen stabil regiert werden.
Die Einschätzung der Korrespondenten würde mich mal interessieren. Herr Bingeler, Sie sofort, erst Andrea. Wie schaust du da drauf, Andrea?
Also klar, ich meine, Frau Wolf, Sie haben das ja damals gemacht und haben ja auch damals schon darüber gesprochen, weil Sie eben gesagt haben, da droht die AfD, Sie wollen stabile Verhältnisse. Und das war eben die Option damals, wir erinnern uns, es wäre sonst eine politisch völlig verfahrene Situation gewesen. Mhm. Und natürlich werden Sie jetzt gefragt, wurden Sie auch gerade gefragt, hadern Sie mit diesem Schritt in diese Partei gegangen zu sein? Weil abgesehen davon, dass das vielleicht jetzt in Thüringen funktioniert, natürlich das in Ihrer Partei überhaupt nicht gut funktioniert, weil diese Regierungsbeteiligung Frau Wagenknecht selbst ja gar nicht wollte und das ihnen ja jetzt auch irgendwie schon nach einem Jahr wieder nachhängt. Und ja, Sie sagen, Sie hadern nicht mit dem Schritt, aber ich frage mich immer, wünschen Sie Ihrem BSW noch das Beste? Also wünschen Sie sich beispielsweise den Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt? Würden Sie so weit gehen? Weil da droht ja eben jetzt das größere Ungemach.
Das ist eine sehr böse Frage, die wollte ich erst später stellen, Frau Wolf. Aber jetzt ist sie leider im Raum. Was soll man machen? Also wünschen Sie dem BSW in Sachsen-Anhalt, dass es richtig Bombe funktioniert?
Ich muss zuerst die Chance haben, Frau Hennig kurz zu widersprechen, weil die Formulierung, es geht nicht viel vorwärts, stimmt einfach nicht. Wir sind in der Landesregierung in einer de facto Mehrheit, also 44-44 im Landtag, mit einer klaren Abgrenzung natürlich der Linken, auch der AfD gegenüber. Und wir schaffen es mit Mechanismen, die einfach funktionieren, also dem Konsultationsverfahren auch mit der Linken, natürlich mit Kompromissen, aber in einem hohen Maße stabil politisch erfolgreich zu sein. Wir haben 3 Haushalte, die wirklich im Land akzeptiert waren, die breit gelobt wurden, aufgestellt. Wir haben den letzten Doppelhaushalt als Investitionshaushalt aufgestellt. Wir haben das Milliardenprogramm für die Kommunen
umgesetzt. Das fand ich sehr interessant, das mit dem
umgesetzt. Kommunen. Klar, da kommt natürlich auch noch ein Stück die Oberbürgermeisterin in mir raus. Ja. Ist ja klar, weil wir wissen, welcher immense Investitionsstau in Schulen, in Kindergärten, in Brücken, das weiß jeder. Und zu sagen, wir müssen jetzt investieren und damit diesen Wachstumsimpuls auch geben, das sind alles keine kleinen Würfe gewesen. Wir haben die Migration neu geordnet. Wir haben Bürgerräte in Thüringen eingeführt, die in einer unglaublichen Art und Weise im gesellschaftlichen Zusammenhalt wirklich gesellschaftlich miteinander diskutieren. Wir haben im Bundesrat Akzente gesetzt, die so keiner für möglich gehalten hätte. Das heißt, diese Regierung arbeitet stabil. Und in dem Wissen, wir müssen jeden Tag liefern. Und wir liefern jeden Tag.
Also da gibt es einen gewissen Druck. Aber jetzt, Frau Wolf, einmal Sie und Frau Wagenknecht. Wie würden Sie dieses Verhältnis eigentlich beschreiben? Reden Sie noch miteinander? Telefonieren Sie miteinander? Stimmen Sie sich ab? Wie läuft das?
Naja, die Formulierung noch miteinander. Es gab nie die Zeit, wo wir jetzt regelmäßig, wir würden nicht zusammen in Urlaub fahren oder jeden Abend miteinander telefonieren.
Wann haben Sie das letzte Mal gesprochen?
Ich glaube, vor dem Parteitag im letzten Jahr.
Wann war der?
am 26. April, wenn ich mich recht entsinne.
Wow. Also vor anderthalb Jahren, ja?
Na gut, Wir haben natürlich schon auch, wenn Frau Wagenknecht aus der Grundwertekommission berichtet und die Landesvorsitzenden entsprechend in einer Videokonferenz zusammen sind, so, dann gibt es natürlich schon, also will jetzt keinen falschen Eindruck erwecken. diese Formate gibt es natürlich auch und man tauscht sich aus und man tauscht sich in der Partei aus.
Also Sie sprechen nicht direkt miteinander?
Selten.
Würden Sie drangehen, wenn sie anruft?
Natürlich, ist ja klar.
Würde sie drangehen, wenn Sie anrufen?
Wahrscheinlich auch, hoffe ich.
Warum rufen Sie sie nicht an?
Ich habe Thüringen im Fokus. Ich habe meine Aufgaben in Thüringen.
Ja.
Frau Wagenknecht ist Vorsitzende der Grundwertekommission im Moment. Ich habe als Ansprechpartner einen Bundesgeschäftsführer, mit dem es einen regelmäßigen Austausch gibt. Mhm. Ich habe im Austausch natürlich zwei Bundesvorsitzende, mit denen es einen regelmäßigen Austausch gibt.
Ist die Gründerin ihrer Partei? Ist die Parteichefin?
Nee, sie ist nicht die Parteichefin. Und da bin ich schon in den Strukturen, wer ist mein Ansprechpartner? Und auf diesen Ebenen des Bundesvorstands gibt es natürlich regelmäßigen Austausch.
Gute Partei heißt noch Bündnis Sarah Wagenknecht.
Ja.
Also es ist natürlich ungewöhnlich, da brauchen wir nicht drum rumreden. Ich verstehe, dass Sie das jetzt nicht sagen und dass Sie sich schwer tun, das zu formulieren. Aber es ist offensichtlich und für jeden Außenstehenden und hier in dieser Sendung
schwer
erst recht,
zu erklären,
dass Sie miteinander nichts mehr zu tun haben eigentlich. Sowohl politisch als auch persönlich. Und das, das kann man jetzt, glaube ich, mal als Status quo so hinnehmen.
Mhm. Naja, wir haben unterschiedliche Politikansätze. Das ist deutlich geworden in den letzten Wochen und Monaten. Für mich bedeutet Politik, in Verantwortung zu gehen, was verändern zu wollen.
Ja.
Klar, dazu stehe ich auch.
Sie ist zwar jetzt nicht mehr Parteichefin, aber wie sehr sie die Linie dieser Partei vorgibt, erleben wir ja jetzt quasi jeden Tag.
Die de facto Parteichefin.
Und natürlich quasi, um zu wissen, wie diese Linie jetzt in der nächsten Zeit wäre oder ihre Strategie zu erfahren, könnte man natürlich direkt bei ihr fragen.
Ja, Björn Höcke hat ihr ein Angebot gemacht, in ihrem Land Ministerpräsidentin zu werden. Wussten Sie davon?
Und ich habe in den sozialen Medien die Antwort erfahren.
Sie haben sonst nichts davon mitbekommen?
Ich habe auch von der Beschlussfassung im Bundesvorstand im Vorfeld nichts mitbekommen. Auch an dieser Stelle gibt es jetzt keinen regen Austausch nach dem Motto, wir haben da einen Antrag auf der Tagesordnung, wollt ihr uns dazu noch irgendwas sagen? Nee, wir haben den hinterher als E-Mail mitgeteilt gekriegt. Wir wussten nicht mal, dass es eine entsprechende Beratung im Bundesvorstand gibt.
Wie haben Sie dann davon erfahren?
Per E-Mail.
Per E-Mail. Sie sind stellvertretende Ministerpräsidentin.
Ja, ich lese auch E-Mails.
Nicht schlecht. Wenn Sarah Wagenknecht antreten würde als Ministerpräsidentin in Thüringen, würden Sie sie wählen?
Die Frage stellt sich nicht. Weil
ich habe sie gerade gestellt.
Ja, für mich stellt sich die Frage nicht.
Aber wenn theoretisch das Szenario, sie tritt an, würden Sie sie wählen?
Wir haben in Thüringen eine absolut stabile Landesregierung mit einem aus meiner Sicht wirklich gut die Landesregierung zusammenhaltenden Ministerpräsidenten.
Sie weichen der Frage aus.
Die Frage stellt sich nicht.
Doch, ich stelle sie ja gerade.
Das ist eine so hypothetische Frage.
Nein, das ist keine hypothetische Frage.
Frau Wagenknecht hat das Angebot auch abgelehnt.
Frau Wagenknecht selber hat die Antwort gegeben und hat gesagt, Sie wissen, das ist ein vergiftetes Angebot. Weil mein eigener Verband, meine eigenen Leute in Thüringen würden mich nicht wählen.
Auch diese Äußerung.
Ich habe das gehört.
Auch diese Äußerung hat sie getan, ohne im Vorfeld mal zu fragen, wie denn die Stimmung ist. Vielleicht geholfen.
Ja, das stimmt. Ich würde nur gerne wissen wollen, hat sie recht?
Diese Fragestellung haben wir in der Fraktion und im Landesvorstand noch nicht diskutiert.
Warum nicht?
Es tut mir leid, wenn ich Ihnen eine Antwort geben muss, die Ihnen nicht gefällt, weil sich die Frage nicht stellt. Wir sind in einer Landesregierung mit einem Regierungsvertrag, den haben wir unterschrieben. Das hat für uns schon auch eine Gültigkeit. Der ist von einem Parteitag mit großer Mehrheit und übrigens der Unterstützung von Sarah Wagenknecht so auch beschlossen worden. Der Vertrag gilt und es gibt für uns überhaupt keinen Grund, daran zu rütteln. Mhm. Es gibt überhaupt keinen Grund, eine stabil und gut arbeitende Landesregierung in Frage zu stellen. Warum sollte ich das tun? Und schon gar nicht, nehmen Sie es mir nicht übel, aber schon gar nicht mit einem Spieler auf dem Spielfeld, der Höcke heißt. Also da wird es ja tatsächlich absurd.
Andrea,
Ja, es ist halt völlig verfahren, es ist zerrüttet, ne? Also, man muss sich das vorstellen, da stehen Björn Höcke und Sarah Wagenknecht vor ihren Bücherwänden und verhandeln vor ihren Smartphones, im Grunde, oder spielen dieses Spiel um den Ministerpräsidentenposten von Thüringen. Ja. Es geht sehr offensichtlich nicht um das Bundesland, da kann ich Frau Wolf verstehen, aber dennoch zeigt es ja, und haben wir jetzt auch gerade gehört, es gibt ja im Grunde zwischen Ihnen und Frau Wagenknecht diese parteipolitische Verbindung, wo man ja annehmen würde, zwei haben das gleiche Parteibuch, die gibt es ja so in dem Sinne gar nicht mehr. Und weder spielen Sie für Frau Wagenknecht eine größere Rolle, noch offenbar Frau Wagenknecht inzwischen für Sie.
Ja, wobei für mich hat das zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, ich habe durchaus Respekt vor der Lebensleistung von Sarah Wagenknecht, diese Partei zu gründen. Und ich fand diesen Gründungsmoment wirklich gut und wirklich wichtig. Ich fand den Gründungskonsens wichtig, der aus meiner Sicht, und ich bin immer noch eine glühende Verfechterin des Gründungskonsenses, Vernunft und Gerechtigkeit in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, das ist unser Schwerpunkt. Für mich bedeutet Vernunft und Gerechtigkeit automatisch auch das Wort Verantwortung. Das will ich für mich so definieren.
Für Frau Wagenknecht nicht?
Das müssen Sie Frau Wagenknecht fragen. Also das ist der eine.
Aber Sie haben nicht sozusagen das Gefühl, dass man darauf klar antworten könnte?
Wahrscheinlich definiert Frau Wagenknecht für sich selber eine Verantwortung anders, als ich das tue.
Wow.
Vielleicht darf ich hier eine Sache ergänzen.
Ja.
Ich kenne Katja Wolf schon ein bisschen länger als Oberbürgermeisterin.
In Eisenach,
eine pragmatische, beliebte, massentaugliche
in der Linkspartei, ne?
Vertreterin der Linken, genau. Von allen war klar, die ist mal, die könnte möglicherweise mal Ministerin in Thüringen werden, also gut gelitten. Dann hatte man nur das Problem, dass es so aussah, als würde die Linke verschwinden. Also Ende 2023 gingen alle davon aus, die Linke wird nicht in den nächsten Bundestag einziehen. Sie war hoch zerstritten zwischen dem Lager Wagenknecht und dem anderen Lager. Und es war klar, Wagenknecht will eine Partei gründen. Damals habe ich Katja Wolf angerufen und gefragt, ich höre Gerüchte, Sie gehen da rein. Und Katja Wolf sagte, nein, das würde ich nicht tun.
Sie haben das auch geschrieben damals.
Ich würde keiner Partei Sarah Wagenknechts beitreten. Ich erzähle es hier nur, weil ich es auch geschrieben habe. Ich verrate keine Geheimnisse. Und dann haben sie sich umentschieden, was ich auch ein bisschen verstanden habe, aus zwei Gründen. Ich glaube, zum einen, weil sie Politikerin bleiben wollten und wussten, in der Linken geht's nicht mehr. Ein bisschen Opportunismus war schon dabei, wäre jetzt meine Deutung, aber da können Sie gleich widersprechen. Und der zweite Grund war, und das habe ich Ihnen auch abgenommen, Sie haben gesagt, Björn Höcke steht bei über 30%. Ich will nicht, dass der die Wahl gewinnt. Ich glaube, das geht mit dem BSW. Damals gab es, das können wir uns heute nicht mehr vorstellen, aber damals gab es die Vorstellung, dass das BSW die AfD schmelzen könnte und dass das BSW der AfD wirklich relevant Stimmen abnehmen könnte. Es gab Umfragen, aus denen ging hervor, dass, ich glaube, bundesweit jeder Fünfte sich vorstellen kann, eine Liste Wagenknecht, so nannte man das damals noch, zu wählen.
Genau.
Und das hat sich alles nicht materialisiert. Und es ist jetzt natürlich ein bisschen tragisch für all diejenigen, die von der Linken ins BSW gewechselt sind, weil sie jetzt dieser Partei angehören, die wahrscheinlich verschwinden wird, anders als die Linke. Und Sie sagen gerade, Sie haben eine stabile Landesregierung in Thüringen. Ja, noch. Aber Ihnen steht ja der nächste Landesparteitag bevor beim BSW, wo es wieder darum geht, bleibt das BSW an der Regierung. Also die Instabilität kommt nicht von Ihnen persönlich, aber schon von Ihrer Partei.
Die kommt von Ihnen sozusagen.
Und das ist natürlich, man muss jetzt kein Mitleid haben, aber es ist natürlich eine tragische Geschichte.
Herr Bingener.
Naja, ich denke, die Partei ist wirklich zerrüttet. Also ich kann mich erinnern, es gab Ende letzten Jahres einen Landesparteitag in Sachsen-Anhalt des BSW. Der hatte das Ziel, das war quasi wie Kontaktschuld mit Thüringen. Also wurde gesagt, wir haben gesehen, ihr wart dort und dort und habt Kontakt gehabt mit Thüringer Vertretern. Und die wurden aus dem Landesvorstand entfernt. Und es gab da wirklich Szenen. Ja, das war so. Und es gab Szenen,
dass
eine Opponentin konnte nicht anreisen. Die wurde vorher ins Krankenhaus eingeliefert mit Hörsturz. Und ein anderer stand während der Versammlung auf und sagte, das erinnert mich hier an die düstersten Zeiten des Stalinismus, wo man vor die Halle gebeten wurde und dann einfach erschossen wurde. Das war natürlich übertrieben, aber es gab so ein bisschen wieder, welches Grad von Zerrüttung, und das ist ja auch nicht im Umfeld von Sarah Wagenknecht nicht das erste Mal der Fall, aber jetzt inzwischen auch im BSW.
Und wie autoritär.
Und wie autoritär.
Ich erinnere mich, wir haben ist in dem Zusammenhang noch mal eine Sendung, die man rausholen müsste, mit Sarah Wagenknecht hier mal heftig diskutiert über genau diesen autoritären Angang, den man schon in den Gründungstagen eigentlich fühlen konnte. So die handverlesenen Parteimitglieder, alles geht über den Tisch der Chefin und so weiter. Und sie hat das damals hier auf diesem Stuhl sitzend mit Abscheu und Empörung zurückgewiesen und sagte, nix ist da autoritär, das ist doch das Normalste der Welt. Jetzt erzählen Sie von Kontaktschuld.
Das ist offenkundig nicht der Fall, weil ein Ausgangspunkt dieser parteiinternen Zerwürfnisse in Sachsen-Anhalt war ja gerade, dass die Opponenten das Gefühl hatte, dass durch die Neuaufnahmen von Mitgliedern, durch eben das Umfeld von Frau Wagenknecht, der Landesverband im Prinzip gedreht wird. Also genau dieser Mechanismus ist Instrument, um von oben nach unten Macht auszuüben.
Und ich erinnere mich, Anne Hennig, die MPs mussten auch quasi, passt in genau diese Linie, ein Akt der Demütigung, wenn man so will, nach Berlin, um mit Sarah Wagenknecht zu sprechen. Darüber, ob sie vielleicht koalieren oder nicht.
Ja, und es gibt ja auch Formulierungen in den Koalitionsverträgen, in denen sich die Landesregierung zu außenpolitischen Themen einlassen müssen, zum Krieg in der Ukraine.
Was gab's jetzt eigentlich? Gab es ein Stück in der FAZ sogar dazu, ne?
Gastbeitrag, ja.
Wer war das nochmal?
Vogt, Kretschmer und Woidke.
Ja. So, die was dort schreiben mussten, so wurde es im Nachhinein interpretiert.
Ich glaube, es war, dass sie sich dafür einsetzen, dass Deutschland mit Friedensverhandlungen auf den Weg
mehr bringt. Diplomatie.
Mehr Diplomatie, genau.
Sozusagen die klassische Wagenknecht-Russland-Position.
Ja. Und keine amerikanischen Mittelstreckenwaffen ohne deutsche Zustimmung, was sowieso quasi, glaube ich...
Das steht ja auch in Ihrem Koalitionsvertrag, glaube ich, ne?
Ja.
Oder? Erinnere ich mich richtig?
Wir haben eine sehr schöne Friedenspräambel, ja.
Okay, verstehe.
Ich meine, das war der Teil, den wir am längsten verhandelt haben.
Aber man darf sie jetzt auch nicht doof stellen. Alle hier kennen Sarah Wagenknecht schon lange. Damit meine ich nicht persönlich, sondern sie als öffentliche Figur und als Politikerin. Es war von Anfang an klar, dass es ein strategisches Dilemma gibt. Die einen wollten Anti-AfD sein, da zähle ich Katja Wolf dazu, aber auch noch andere. Sie haben gesagt, wir gehen ins BSW, um Björn Höcke zu verhindern. Bei Sarah Wagenknecht war aber klar, die will anti-Mainstream sein. Das war sie schon immer.
Anti-Establishment.
Anti-Establishment. Sie gefällt sich nicht in der Rolle, und das muss man vielleicht auch akzeptieren, eine Regierung mitzutragen, sondern Sarah Wagenknecht will tagsüber Hegel und Marx lesen und abends in der Talkshow die Bundesregierung kritisieren. Und damit hat sie auch Erfolg, damit holt sie ja einen Teil der Bevölkerung ab. Und dass das clashen würde, dass das schiefgehen konnte, das war 2024 schon klar, und es gehörte auch wirklich ein bisschen Ignoranz dazu, um das alles wegzudrücken und nicht sehen zu wollen.
Ist das, was du meinst, Andrea, wenn du sagst, da geht es nie ums Regieren, sondern das ist destruktiv angelegt, aus sich heraus, und es geht darum, andere am Regieren zu hindern? Und die zweite Frage in dem Zusammenhang, welche Rolle spielt der Herr, den wir da im Hintergrund gerade sehen, ein gewisser Oscar Lafontaine?
Also ich glaube, dass die beiden eben vom Politikertypus gleich sind. Sie sind beide Diskurspolitiker. Das heißt sozusagen reale politische Verantwortung. Bei Oscar Lafontaine würde ich ihn noch mal ein bisschen ausnehmen. Der hatte ja schon reale politische Verantwortung, ist aber Sarah Wagenknecht überhaupt gar nicht so wichtig, sondern die möchte eben, dass diese Ministerpräsidenten zu ihr nach Berlin reisen und dass sie über ihre Politik und wie sie eben Opposition ja eigentlich macht, dass sie darüber sozusagen indirekt diesen Gastartikel in der FAZ bekommt. Und eigentlich, sie möchte die politisch Handelnden dazu bringen, zu handeln, aber indem sie eben mit ihrer Rhetorik in den Talkshows sitzt, auf den Marktplätzen sitzt und dadurch einfach die Diskurse bestimmt. Und wenn wir ehrlich sind, hat sie das natürlich auch nicht selten geschafft. Also sie musste nie in politischer Verantwortung sein, um in den Schlagzeilen präsent zu sein und Debatten zu bestimmen. Und wenn ich dann noch eins sagen darf, also was man wissen konnte, weil du das eben auch sagtest mit dieser Mitgliederauswahl, sie wollte ja keine Mitglieder, sie wollte ja Wähler, und sie glaubte eben von Anfang an, dass sobald der Erfolg sich einstellt, das im Grunde genommen ein Selbstläufer wird und dass sie nur die Linie in dieser Partei durchbekommt, und da kommt das autoritäre Element, wenn sie im Grunde genommen jetzt nicht jeden reinlässt, also wenn sie in dem Sinne keine Basis hat, aus der heraus dann ja eine Partei demokratisch entstehen würde, sondern dass sie von oben immer wieder eingreifen kann.
Hast du, Andrea, weil wir das Ehepaar Wagenknecht-Lafontaine gerade im Hintergrund gesehen haben, warst du, Andrea, bei den Dreharbeiten zu dieser fünfteiligen Doku-Serie auch wirklich vor Ort so intim mal erlebt? Wie muss man sich das vorstellen?
also sozusagen dieses Haus in Silvingen.
Im Saarland?
Im Saarland.
Ja.
Ich glaube, Sie waren da auch mal, Frau Wolf.
Also ja.
Meine ich gehört zu haben vielleicht. Genau.
Also lange
ist
her,
so ein bisschen,
ne? Wahrscheinlich.
Ist so ein bisschen,
nee, das war in der absoluten Krisensituation.
Was heißt das?
Bei der Frage der Zustimmung zum Koalitionsvertrag.
Ja. Mussten Sie da antreten?
Da bin ich gerne hingefahren, um zu versuchen, eine Lösung zu finden.
Entschuldigung.
Tatsächlich.
Das heißt, die angehenden MPs mussten nach Berlin und Sie durften ins Saarland, ja?
Ich war froh, dass es das Gespräch gab.
Das verstehe ich. War schön, oder?
Es war, wie es war. Wir haben inhaltlich tatsächlich Abschnitt für Abschnitt im Koalitionsvertrag durchgeackert. Ich habe Ihre Ergänzungen entsprechend notiert. Die haben wir nächtlich noch versucht mit rein zu verhandeln und es war erfolgreich.
Wollte sie eigentlich diese Koalition?
Das müssen Sie Frau Wagenknecht fragen.
Sie wollte sie nicht?
Diese Frage kann Ihnen Frau Wagenknecht beantworten.
Okay, dann frage ich anders. Warum wollte sie es nicht?
Die Partei war ganz neu und jung entstanden. Und ich verstehe, dass man in dieser Situation und mit der Geschichte und mit dieser Genese Angst davor hatte, gleich in drei Landesregierungen, in drei Landtage gewählt zu werden mit einem guten Ergebnis.
Hat sie hier auch ähnlich argumentiert?
Und in einer so jungen Partei dann gleich in die Verantwortung zu kommen, in drei Landtagen in einer Landesregierung zu sitzen, glaube ich auch, das kann ich mir auch vorstellen, dass sie Angst vorm Kontrollverlust hatte an der Stelle. Und Angst vor Kontrollverlust ist, glaube ich, schon ein Thema.
Und Sie sind der wandelnde Kontrollverlust.
So würde ich das natürlich nicht formulieren.
Aber Sie?
Fragen Sie Frau Wagenknecht, es tut mir leid.
Das heißt, Sie haben...
Ich spekuliere Sie haben doch nicht diese, über das Seelenleben
nein,
von Frau
Gottes
Wagenknecht
Willen. Aber hier. Sie haben diese Koalitionsverhandlungen aufgenommen gegen den ausdrücklichen Willen von Sarah Wagenknecht?
Nein. Da gab es schon nächtlich die miteinander auch die Telefonkonferenzen, die Videokonferenzen, wo wir Inhalte miteinander abgesprochen haben, wo wir auch Papiere miteinander diskutiert haben. Also dieser Weg war schon, zwar nicht mit großer Herzenswärme, aber schon auch begleitet durch Sarah Wagenknecht und den Bundesvorstand.
Und war Ihnen da schon klar, da bahnt sich möglicherweise etwas an, das geht in eine andere Richtung, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe Sie hier erlebt, Frau Wolf, das will ich einmal kurz sozusagen nur fürs Protokoll sagen, als Oberbürgermeisterin noch von Eisenach. Und ich mochte das sehr, weil ich merkte, da sitzt jemand, der ganz pragmatisch seinen Job macht. Sie waren in einer dieser Kommunalrunden, die wir gelegentlich machen.
Ich mag das Wort pragmatisch nicht, weil das klingt so beliebig.
Nee, ich habe schon
einen sehr klaren Kompass.
Ja.
Es gibt schon sehr klar Punkte. Ich will Thüringen
das war als Kompliment gemeint.
Und ich will Thüringen gerechter machen. Also das ist schon das, was mich antreibt.
Wenn wir von Linken reden, kann man sich ja immer freuen, wenn jemand als pragmatisch gilt.
Das finde ich auch.
Also von Vertretern
der Linkspartei. Ja, aber Sie verstehen mein Störgefühl an der Stelle.
Nein, aber der Vorwurf ist ja immer, dass Politik so furchtbar bürokratisch und so ideologisch und so weiter ist. Und da saß jemand, der war eben nicht so, wie die üblichen Linksparteivertreter sind. So wie häufig die Kommunalpolitiker, Landräte, Bürgermeister sehr pragmatische Menschen sind, die versuchen an der Basis die Dinge voranzubringen und einen guten Job zu machen. Genau so war es gemeint. Und hatten Sie da das Gefühl, okay, da ist jemand vielleicht gar nicht so sehr an etwas Konstruktivem interessiert?
Das hatte ich und an der Stelle will ich ein bisschen widersprechen. Am Anfang, in dieser Anfangsphase, wo wir die Partei aufgebaut haben, also im Frühjahr 2024, wo klar war, wir wollen in Thüringen gutes Ergebnis bringen und wo Frau Wagenknecht diejenige war, die einen Ministerpräsident, also einen Wahlkampf geführt hat, Katja Wolf als Ministerpräsidentin, weil damals die Umfragen Kopf an Kopf mit der CDU entsprechend gelaufen sind, da hatte ich das Gefühl nicht. Da glaubte ich wirklich und da hatte ich auch das Gefühl und das war auch spürbar. Da war eine Aufbruchstimmung in der Partei und da war ein Veränderungswille und durchaus auch ein Wille zur Verantwortung in der Partei. Das kam später.
Das war am Anfang so. Ich glaube, wir haben einen interessanten Ausschnitt da. Vielleicht können die Kollegen aus der Regie den einmal kurz zuspielen. Spielt im Fahrstuhl, habe ich das richtig im Kopf?
Am Wahlabend in Erfurt.
Am Wahlabend in Erfurt, ganz genau. Sie beide gemeinsam im Fahrstuhl und das war die Emotion, das war das Gefühl. Schauen Sie mal.
Oh, es ist sehr falsch? Ja, alle sind bereit.
Dass wir zweistellig einsteigen, haben wir ja tatsächlich zumindest im Osten mal die Verhältnisse verändert. Und machen damit auch schon Bundespolitik. Undenkbar. Undenkbar, dass wir jetzt heute hier stehen. Ich bin immer noch irgendwie ganz unsicher. Ich meine, wir gehören zumindest nicht zu den Parteien, die Angst haben müssen, ob sie in den Landtag einziehen.
Ja. Ja, das ist schon mal. Ja.
Also bei uns ist ja wirklich nur noch die Messlatte zwischen großer Erfolg oder gigantischer Erfolg.
18 Uhr die Prognose für Thüringen. BSW 14,5 erstmals angetreten.
So, das ist wichtig, das einmal gesehen zu haben, weil dann umso unverständlicher wird, was jetzt passiert. Sie sollen jetzt Ihre eigene Regierung zum Platzen bringen. Warum?
Das habe ich dem Beschluss des Bundesvorstands entnommen.
Das, wie Sie das sagen. Also Sie haben das in dieser E-Mail gelesen.
Ja? Ich habe das in der E-Mail, in die der Beschluss reinkopiert war, entsprechend gelesen, ja.
Oh Mann.
Auch, und ich will das, also an der Stelle will ich das auch durchaus mit einer gewissen Betroffenheit sagen. Da stand nicht mal drin, wann der Landesvorstand, der Bundesvorstand getagt hat, ob er beschlussfähig war, ob ordentlich eingeladen war oder wie auch immer. Also keinerlei, nicht mal Formalien eingehalten. Das hat dann schon auch gesessen, weil ich finde, so geht man nicht miteinander um.
Das ist wahr. Und trotzdem fühlen Sie jetzt den Auftrag, diese Regierung zum Scheitern zu bringen?
Nein.
Nein. Also den gibt's doch.
Den gibt's. Es gibt die Beschlussfassung. Ich glaube, dass die Beschlussfassung, die uns da vom Bundesvorstand mit auf den Weg gegeben wurde, der hat ja zwei entsprechende Punkte. Ne? Punkt eins ist, Mario Vogt das Misstrauen auszusprechen und ihn als Ministerpräsident abzuwählen.
Aus welchem Grund? Wegen der Doktorarbeit?
Wegen der Doktorarbeit. Das ist, wobei ich will das auch sagen. Ich glaube, dass an der Stelle das Thema Doktorarbeit benutzt wurde, um am Ende ein Ziel zu erreichen.
Wer hat das Gutachten für diesen Plagiatsvorwurf bezahlt?
Das große Gutachten ist aus der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag bezahlt worden.
Die haben das in Auftrag gegeben?
Die haben das in Auftrag gegeben. Wobei es gibt auch ein Gutachten der Universität Chemnitz, die das selbst, also der TU Chemnitz, die das in Auftrag gegeben haben. Aber dieses dann sehr öffentliche Gutachten zu den ungenauen Zitierweisen, das ist von der AfD-Fraktion in Auftrag gegeben worden.
Sie haben auch in dem Fall, Sie haben nicht angerufen. So greift man doch eigentlich mal zum Hörer und sagt, Matsu, wie meinst du das? Was sollen wir jetzt hier machen?
Nee, in dem Fall greift man zum Hörer und klingelt seinen Landesvorstand zusammen und sagt, wir müssen reden, wir müssen schnellstmöglich uns verständigen, wir müssen uns verständigen, wie wir damit umgehen. Und in dem Fall telefoniert man sehr schnell seine Fraktion zusammen und sagt, wir brauchen jetzt... Man schließt die eigenen rein,
gegen die Parteigründerin im Saarland.
Naja, ich würde nicht sagen dagegen, aber in der Frage, wie gehen wir damit um und wir müssen drüber reden. Ja. Wir müssen eine Beschlussfassung herbeiführen, um zu sehen, wie steht der Landesvorstand dazu und wir müssen eine Beschlussfassung herbeiführen, wie die Fraktion das entsprechend wahrnimmt. Und ich habe ja gesagt, es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, Mario Vogt abzuwählen. Die zweite Ebene ist, eine Expertenregierung in Thüringen zu wählen, was so. Zweischichtig schwierig ist aus meiner Sicht.
Warum?
Zum einen habe ich das Gefühl, es geht gerade nicht um Thüringen, sondern es geht gerade um einen Wahlkampf in Sachsen-Anhalt. Wir sind hier gerade in Thüringen der Spielball. Ich bin zutiefst davon überzeugt, weil man hat ja nicht geguckt, läuft die Regierung erfolgreich? Was kriegt das BSW überhaupt durch? Mhm. Was sind eure Erfolge? Sonst hätte es miteinander ein Gespräch gegeben. Und das andere ist natürlich, dass durch diese Zuspitzung, die ja gleichzeitig medial gelaufen ist, klar ist, dass das Ganze dazu dient, einen Wahlkampf und eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Und diese Aufmerksamkeit für Sachsen-Anhalt so. Natürlich. Das verstehe ich im Übrigen auch, ne? Dass man in dieser Lage, wenn man um die 5% pendelt, überlegt, wie kriegen wir eine mediale Aufmerksamkeit? Genau. Das kann ich nachvollziehen.
Kann ich auch nachvollziehen. Es geht offenbar um das Lebenswerk. Es geht darum, dieses Lebenswerk zu retten, weil Anne Hennig sagt, wenn das in Sachsen-Anhalt für das BSW schief geht, dann war es das wahrscheinlich mit diesem Projekt. Und wir müssen trotzdem einmal, glaube ich, jetzt die Zuschauer mitnehmen. Anne Hennig, einmal erklären, was ist die Idee dahinter? Warum soll das BSW in Thüringen die Thüringer Landesregierung zum Scheitern bringen? Was ist sozusagen der große Plan dahinter mit Blick auf Sachsen-Anhalt?
Da muss man trennen, erstmal der Plan Sarah Wagenknechts und die Idee einer Expertenregierung. Der Plan Sarah Wagenknechts ist, würde ich sagen, offensichtlich. Sie hat den Einzug in den Bundestag nicht geschafft. Mhm. Sie will gern beim nächsten Mal noch eine Chance haben. Sie will, dass ihr politisches Projekt überlegt und sie ist überlebt und sie ist fest davon überzeugt, das geht nicht, wenn wir an der Regierung sind. Wir dürfen nicht in einem Boot sitzen mit der CDU, mit der SPD. Wir sind etwas anderes. Wir sind dagegen. Wir sind gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Wir sind für eine andere Sozialpolitik. Wir machen nichts mit denen zusammen. Davon ist sie überzeugt. Wie macht man das? Wie stellt man her, dass die renitenten Thüringer, wenn ich das so sagen darf, die Landesregierung verlassen? Dann versucht man, sie unter Druck zu setzen. Das hat nicht funktioniert. Jetzt wird die Idee einer Expertenregierung ventiliert, die ich im Detail aber auch nicht verstehe. Das Argument von Sarah Wagenknecht ist, es haben so viele AfD gewählt, es kann nicht sein, dass die jetzt aus der Regierung rausgehalten werden. Aber so richtig an der Regierung sein sollen sie doch nicht, sondern es sollen Experten sein, die regieren mit wechselnden Mehrheiten. Aber warum sollen Wähler der AfD damit zufrieden sein, dass ihre Partei nicht regiert, sondern ein merkwürdiges Expertenkonstrukt? Warum soll das jemanden zufriedenstellen? Das kann von ihr nicht beantwortet werden. Deswegen würde ich sagen, es ist ein Instrument.
Woher kommt diese rührende Fürsorge für die AfD?
Von
Sarah Wagenknecht.
Naja, sie musste sich entscheiden. Will sie Anti-AfD sein oder Anti-Establishment? Das ist das, was ich vorhin sagte. Und sie hat sich entschieden.
Aber warum? Weil sie glaubt, damit über die 5%-Hürde in Sachsen-Anhalt zu kommen? Was ist die Idee?
Na, sie ist ja eine Populistin auch. Also sie spürt Stimmungen in der Bevölkerung. Und es gibt natürlich die Stimmung von Leuten, die sagen, das ist nicht gerecht, dass die AfD in Sachsen-Anhalt jetzt bei 42% liegt und am Ende nicht den Ministerpräsidenten stellen darf, obwohl die CDU, wir spekulieren jetzt mal, 20% dahinter liegt. Da gibt's eine Stimmung im Land, nicht nur bei AfD-Anhängern, sondern auch bei anderen, die sagen, das geht so nicht. Deswegen denkt sich Sarah Wagenknecht, ich mache mich zur Fürsprecherin dieser Stimmen.
Aus opportunistischen Gründen.
Ja, um das BSW am Leben zu halten.
Ja, ich glaube schon, dass
also diese rührende Teil Sorge um die AfD nehme ich ganz ehrlich, ja, ich nehme ich keinem ab, Teil, wenn man weiß, wie in der Politik so gekämpft wird. Andrea, ja. Was ist der Plan dahinter?
Ich glaube, natürlich ist die Wahrheit Wahlkampf und Sachsen-Anhalt bedeutet jetzt eben die maximale politische Erschütterung und irgendwie muss sie da aggressiv reingehen und das tut sie sehr aggressiv.
Um über
die 5%-Hürde zu kommen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, und das hat Anne ja auch schon gesagt, natürlich hat sie ein seismografisches Gefühl dafür, was Menschen als ungerecht empfinden. Ob das jetzt irgendwie die ausgegrenzte Meinung ist oder was weiß ich, manche Menschen eben Waffenlieferungen an die Ukraine, aber gleichzeitig eben weniger Geld für arme Menschen, solche Sachen. Also sie bedient ja ein diffuses Gerechtigkeitsgefühl an vielen Stellen. Und ich glaube, diese Tatsache, und das ist mir an dem Wahlabend damals in Thüringen auch begegnet, dass man Menschen auf der Straße traf, die gesagt haben, die AfD ist hier stärkste Kraft, aber niemand redet mit dieser Partei. Und dieses Stimmungsgefühl gibt es. Und dieses Stimmungsgefühl kennt sie. Und jetzt hat sie eben dieses Konstrukt, meiner Meinung nach auch saarländischen Silvingen erdacht, mit dieser Expertenregierung, die sie aber ja auch nie ausbuchstabiert. Also wenn man sie fragt, wer soll denn jetzt dieser überparteiliche Ministerpräsident sein und sogar im Hintergrund fragt, sie können mir doch mal vielleicht einen Namen sagen, nur damit ich eine Vorstellung habe. Sie sagt, nein, es gibt in verschiedenen zivilen Bereichen Menschen, da wird sich schon jemand finden, ich verbrenne keinen Namen.
Nebulös.
Ich glaube, es ist nebulös, weil sie natürlich auch weiß, es wird niemals dazu kommen. Es ist einfach was sie in den Raum stellt, um den Diskurs zu bestimmen.
Herr Bingener.
Genau, also ich muss sagen, ich hatte schon fast die Uhr nachgestellt, dass zwei Wochen vor der Wahl genau solche Nachrichten, spektakuläre Nachrichten vermeintlich von Sarah Wagenknecht hochploppen. Das haben wir jetzt in Thüringen mit der Expertenregierung. In Sachsen-Anhalt haben wir die Möglichkeit, einen AfD-Ministerpräsidenten durch eine Enthaltung im dritten Wahlgang.
Können Sie das einmal erklären? Was ist der Mechanismus dahinter?
Ja, warum ist das so sensibel? In den ersten beiden Wahlgängen braucht man die wirkliche Mehrheit der Mandate. Und im dritten Wahlgang wäre es nur noch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Das heißt, wenn man sich enthält, kann man dann auch einer AfD-Regierung sozusagen über die Stufe helfen, ohne für sie zu stimmen.
Über welches Szenario reden wir da? Können wir das einfach mal ausbuchstabieren, damit die Leute das verstehen? Die absolute Mehrheit ist, dann ist die Sache eh klar.
Naja, aber sobald das BSW in den Landtag kommt, kann es ja sein, dass es weder reicht zu einer AfD-Alleinregierung, aber auch die anderen Parteien inklusive der Linkspartei ohne das BSW über keine Mehrheit verfügen. Und dann ist die Frage, was passiert dann? Und dann kann eben dieser dritte Wahlgang mit der Enthaltung eine Möglichkeit sein, zu einem Ministerpräsidenten zu kommen. Ich hatte jetzt eben erst am Sonntag noch mit Herrn Siegmund und gesprochen, ob er irgendwie offen ist für dieses Szenario. Und da hat er eigentlich relativ klare Grenze gemacht, dass das für ihn nicht in Frage kommt. Also sich mit einer Enthaltung des BSW in das Amt hineinwählen zu lassen. Aber ich glaube, es geht wirklich um Aufmerksamkeit, die jetzt zu konzentrieren auf diese Wahlen. Und ich glaube, man muss sich noch mal klar machen, wer ist eigentlich die potenzielle Wählerschaft, die Sarah Wagenknecht anspricht. Weil diese Partei ist ja so ein bisschen zwischen links und rechts und man weiß nicht ganz genau, wer die wählen sollen. Ich glaube, sie zielt auf taktische AfD-Wähler, die sagen, okay, um die Partei dann wirklich in die Macht zu bringen, muss ich eigentlich das BSW reinbringen. Das Problem ist nur, es gibt ja jetzt gerade ganz neue Zahlen dazu, das ganze Manöver, sie stehen nach wie vor bei 4%. Also es geht nicht wirklich auf.
Wobei die absolute Mehrheit würde natürlich also den AfD-Wähler auch zu seinem Ministerpräsidenten verhelfen. Ich weiß halt nicht, ob sie nicht so ein bisschen... Da ist auch
noch ein Stück hin.
Ja, natürlich, das stimmt. Aber ob sie nicht.
Vor allem dann, wenn sie reinkommen, ne, mit dem BSW, ja, dann ist es noch ein größeres Stück.
Ob sie im Grunde genommen dieses, wir haben hier diese Brandmauer-Koalition, der Sie ja angehören, also in Thüringen, also eine Koalition, die geschmiedet wurde, um die AfD von der Macht fernzuhalten, und auf der anderen Seite eine absolute Mehrheit AfD, also dass sie versucht, so ein Zwischending. Also wir können mal was Neues machen, nämlich eine Minderheitsregierung, und dann suchen wir inhaltlich nach den Überschneidungspunkten und machen ja eine ostdeutsche Demokratie. Kathi hat sie ja auch gesagt.
Ja, lass uns da mal ganz grundsätzlich sprechen. Ich erinnere mich an so viele Gespräche hier mit Sarah Wagenknecht, die immer, und ich habe ihr ehrlich gesagt den Punkt wirklich geglaubt, sagte, auf gar keinen Fall mit Rechten. Auf gar keinen Fall. Das wird nie passieren. Jetzt passiert es offenbar doch. Was ist da passiert?
Ich habe ihr das auch geglaubt. Ist ja noch nicht allzu lange her, dass sie hier gesagt hat, dass es definitiv keine Zusammenarbeit mit einer Höcke-AfD in Thüringen geben kann und dass Zusammenarbeit schon das gemeinsame Schreiben von Anträgen ist. Ich finde im Übrigen, ich persönlich hadere ein bisschen auch mit dem Begriff Brandmauer, weil er eine Unschärfe in die Debatte bringt.
Warum? Weil?
Weil die Brandmauer benutzt wird in unterschiedlichen Zusammenhängen. Eine Brandmauer, die AfD, die bedeutet, man gibt ihr nicht den Schlüssel der Staatskanzlei in die Hand. Die finde ich auch richtig. Eine Brandmauer, die dafür sorgt, dass die AfD tatsächlich in ihren demokratischen Rechten beschnitten wird. Also die dafür sorgt, dass man sie gegebenenfalls nicht in Ausschussvorsitzenden wählen würde oder eben den Anspruch auf einen Vizepräsidenten im Landtag nehmen würde. Ich glaube, das muss Demokratie aushalten. Und ich glaube, den Diskurs auch über AfD-Anträge muss eine Demokratie aushalten.
Aber das ist interessant. Das heißt, Sie sagen, wir müssen an dem Punkt den Umgang mit der AfD auch überdenken.
Wir müssen ihn insoweit lernen und mit einer demokratischen Gelassenheit hinnehmen, dass ich wirklich davon überzeugt bin, dass dieses man redet nicht miteinander wirklich der falsche Weg ist. Die Brandmauer, und deswegen sage ich, der Begriff ist so, der ist so ideologisch überlagert, und das stört mich an diesem Begriff, weil alles, was ideologisch überlagert ist, am Ende eine Debatte irgendwie auch kaputt macht. Für mich ist die Grenze das direkte in die Macht verhelfen der AfD. Das darf nicht passieren, das kann es nicht geben.
Und das ist die Grenzüberschreitung jetzt für Sie? Oder wäre das?
Das wäre die Grenzüberschreitung, ja. Mhm. Und die ist für mich unvorstellbar.
Darf ich einmal fragen, wenn Sie jetzt, Sie haben es ja dann mit Björn Höcke zu tun, im Thüringer Landtag.
Das ist nicht schön.
Okay, aber wie läuft diese Kommunikation? Reden Sie mit ihm?
Naja, es gibt die demokratischen, also ne, einfach die Gremien, in denen natürlich miteinander geredet werden muss. Das ist der Ältestenrat, da sitze ich nicht drin. Mhm. Es sind die Gremien, die miteinander im Besonderen bei der Frage, die AfD hat in Thüringen eine Sperrminorität erreicht. Das heißt, man muss miteinander reden über die Frage, wie sieht's denn aus, Richterwahlausschuss zum Beispiel. Ja. Ein Thema, was die AfD jetzt inzwischen seit fast 2 Jahren konsequent blockiert. Bei der Frage Verfassungsrichter muss man theoretisch miteinander reden. Auch ein Thema, was die AfD bisher konsequent blockiert. Von daher gibt es sowieso die Notwendigkeit, an gewissen Stellen miteinander zu reden und miteinander auch ganz klassisch Wege zu finden. Das gelingt bisher suboptimal. Die AfD an den Stellen, wo man ihnen eine Verantwortung zugesteht sozusagen und sie ihnen auch gibt und sie ihnen automatisch auch zusteht, zieht sie sich raus. Ne? Das ist, wir erleben gerade, und deswegen finde ich, ist dieses auch inhaltliche Stellen durchaus wichtig. Auf der einen Seite die großen Reden der AfD bezüglich eines Rechtsstaats und am Ende verhindern, dass Richter entsprechend auf Lebenszeit berufen werden. Das passt nicht zusammen und das muss man inhaltlich auch öffentlich machen.
Letzte Frage in dem Zusammenhang. Wenn diese Grenze überschritten werden würde, würden Sie rausgehen aus dem BSW?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich halte es tatsächlich für undenkbar. Ich halte es für undenkbar und ich glaube, dass es auch im BSW im Vorfeld einen Aufstand der Anständigen geben würde.
Also undenkbar ist in diesen Zeiten so eine Formulierung.
Sie wissen, dass ich die sozusagen klugen Sprüche von der Seitenlinie auch in Richtung Thüringen nicht möchte. Die Entscheidungen werden in Sachsen-Anhalt getroffen.
Nee, aber Sie, das ist tatsächlich, wenn Sie sagen, da ist eine Grenze überschritten, dann wären Sie raus.
Da ist eine Grenze überschritten und in diesem Fall, wie gesagt, ich halte sie für undenkbar. Aber natürlich ist das ein Punkt, wo, und das ist unsere Stärke in Thüringen, wo wir uns in unseren Gremien zusammensetzen würden und sagen, wie gehen wir jetzt damit um?
Herr Bingener, ich würde gerne noch über ein Plakat mit Ihnen sprechen, das Ihnen aufgefallen ist im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt. Weil es zeigt, mit welchen Mitteln da mittlerweile gearbeitet wird. Und es geht um dieses Plakat. Schauen Sie mal. Warum ist dieses Plakat so empörend?
Also, um es vielleicht vorweg zu sagen, das ist, glaube ich, das widerlichste Plakat, was ich in meiner Tätigkeit gesehen habe. Ist gar nicht primär, dass die Solidarität mit der Ukraine da als Abzocke dargestellt wird, sondern es geht vor allem darum, dass Präsident Zelensky kommt aus einer jüdischen Familie. Angehörige von ihm sind im Holocaust ermordet worden. Und die Darstellung von ihm bedient antisemitische Stereotype. Und es ist da auch wieder die Summe, die das Bild ergibt. Also der Begriff Abzocke ist ein jiddisches Wort. Dann hat man diese halb fordernde, halb bittende Handhaltung, den von unten nach oben gerichteten Blick, auch die Hervorhebung der unrasierten Wangen. Und wenn man das abgleicht mit der Darstellung von Juden in der NS-Zeit, also man denke zum Beispiel an das Plakat für die Ausstellung der Ewige Jude 1938 in München, dann gibt es da ganz auffällige Parallelen. Und für mich die Krone setzt dem Ganzen auf, dass die Spitzenkandidatin Claudia Wittig des BSW, die ist Historikerin an der Martin-Luther-Universität in Halle, wo ich auch studiert habe. Und ich finde schon, der Name der Universität sollte eigentlich klar machen, dass einem die Gefährlichkeit solcher Bildsprache bewusst sein sollte.
Mhm. Frau Wolf, wie finden Sie das? Wer ist dafür verantwortlich?
Wer dafür verantwortlich ist, weiß ich nicht. Aber auch bei mir hat es diese Assoziation hervorgerufen. Und ich war genauso an dieser Stelle entsetzt über diese Assoziation, die das, ob bewusst oder unbewusst, ist an der Stelle egal, weil wenn man ein Wahlplakat aufhängt, muss man das checken.
Frau Hennig, wie kommt sowas an?
Ich weiß nicht, ob alle Bürger in Sachsen-Anhalt diese Assoziation so verdeuten würden, wie sie das getan haben. Also ob sie es verstehen, das weiß ich nicht. Es gibt Leute in Sachsen-Anhalt, die sind nicht damit einverstanden, dass die Ukraine auf diese Weise unterstützt wird.
Das ist ja eine legitime politische Position, die kann man hier haben. Ne?
Also ich weiß nicht, ob das ein unerfolgreiches Wahlplakat ist oder ob es im Sinne des BSW, so wie es dort agiert.
Aber wie finden Sie das Plakat?
Ich finde das ähnlich wie die Kollegen. Ich finde es schrecklich.
Mhm. Auch so ein Tabubruch, ne?
Ja, es gibt mehrere Tabubrüche. Ich meine, es hat ja auch nochmal, es ruft ja auch mit der Darstellung von Merz und von der Leyen der kollektive Westen. Also da ist auch sozusagen dieser Globalismus-Vorwurf ist drin. Mhm. Und dann sehen wir ja auch noch diesen runden Button, der findet sich auf allen Wahlplakaten des BSW in Sachsen-Anhalt. Der Osten bleibt anders, Ausrufezeichen. Also es geht nicht darum, um eine Feststellung, dass es da Unterschiede gibt. Mhm. Es geht geradezu, diese Differenz zu feiern. Ja, also eine Abgrenzungsidentität herbeizuführen. Ja. Und es gibt vielleicht noch eine ganz lustige Geschichte. Ja, es gibt noch ein anderes Plakat, das heißt, wir sind nicht Bürger zweiter Klasse. Also als wäre Ostdeutschland, würden die ostdeutschen Bürger als Bürger zweiter Klasse behandelt. Und ich habe mich mal gefragt, welcher westdeutsche Politiker in den letzten Jahrzehnten hat eigentlich das getan? Also welche Äußerungen unterliegen das? Und mir sind eigentlich nur zwei eingefallen. Das eine war Gerhard Schröder im niedersächsischen Landtagswahlkampf 1990. Da hat er davon gesprochen, dass die Ostdeutschen sollten sich selber krumm legen. Das war wirklich das Wort. Das dürfte keine Wohlstandsverluste im Westen geben. Und 16 Millionen könnten nicht über 60 Millionen bestimmen. Und von wem hatte er das übernommen? Das hat er übernommen vom SPD-Spitzenkandidaten ein paar Monate vorher im Saarland.
Oskar Lafontaine.
Das war Oskar Lafontaine. Also da
der
zeigt
ja
sich
auch
schon,
erklärt, der vermutlich Gegner der Wiedervereinigung war, ne?
Auf dessen Schreibtisch vermutlich auch dieses Plakat dann wieder landete. Ja, also da schließen sich schon interessante Kreise.
Sehr. Ist das der Grund, Herr Bingeler, warum Sie sagen, Linke und BSW verfestigen die Spaltung in Ost und West?
Unter anderem die, ja, das würde ich schon sagen. Also dieses Plakat mit diesem runden Button, wirklich auf jedem Plakat, das würde ich schon nennen, dass das eine Bewirtschaftung von Differenzen ist. Und ich meine, die Linkspartei, das ist ja quasi der Gründungsimpuls mit, ja, dass man sagt, okay, in der DDR war nicht alles schlecht und wir kommen auch materiell, sind wir nicht zufrieden mit unserer Lage und das konsequent zu benennen. Jetzt kann man das sehr wohltuend oder wohlwollend betrachten, dass damit, sagen wir mal, systemskeptischer Teil in die westdeutsche Parteien oder in die gesamtdeutsche Parteiendemokratie integriert wird. Ja, das sind jetzt so 15%, 10% der Wählerschaft. Hat man noch BSW dazu, dann sind wir bei 20, die das bespielen. Aber inzwischen sind wir doch bei einer ganz anderen Größenordnung. Also man muss sich mal die AfD ansehen. Die spielt ja wirklich auch mit diesem Thema und für meine Begriffe fast noch gefährlicher auf einer symbolischen Ebene. Wir haben diese Bilder gesehen, wo der Spitzenkandidat Ulrich Siegmund mit seiner Anhängerschaft die DDR-Hymne singt. Es gibt diese Simson-Treffen und da geht es ja nicht nur um das Moped Simson. Also gerade erst am Sonntag, da finden Sie DDR-Fahnen, Hammer und Sichel, FDJ-Fahnen, Ostdeutschland in Frakturschrift auf Cappies und T-Shirts, der dunkle Osten und so weiter. Also jede Menge Symbolik, auch bei den Besuchern dieser. Und ich finde, am klarsten auf den Begriff gebracht hat es eigentlich Björn Höcke mit dem Satz, also in Westdeutschland, leben eigentlich nur deutsch sprechende Amerikaner und wahre Deutsche findet man eigentlich nur noch im Osten. Also das nenne ich wirklich die zunehmende und sich verhärtende Bewirtschaftung dieser Spaltung. Und dann kommt noch hinzu, also es geht leider noch weiter, dass die großen Parteien, also ich würde davon ausnehmen, die FDP, die Grünen, auch die sachsen-anhaltische SPD, da beobachte ich das schon seit langer Zeit nicht mehr. Aber bei der CDU, die spielt natürlich auch ein bisschen damit. Also diese Rentendebatte von Sven Schulze wurde, also wenn man auf die Veranstaltung geht, wenn man sich die Plakate ansieht, die wurde ganz spezifisch mit diesem Ostdiskurs verknüpft. Und es war auch unter Rainer Haseloff ein Dauerthema. Also ich nehme an, wer da in der Staatskanzlei war, da wurde erst mal eine halbe oder eine Stunde lang wurde das erst mal thematisiert.
Aber Reinhard, warum? Also jetzt stellst du dich, wir kennen uns, deswegen duzen wir uns. Ja. Jetzt stellst du dich ein bisschen doof. Du tust ja so, als gäbe es keine Unterschiede und als würde man, weil es einem politisch nützt, oder als würde man sie besonders hervorheben, weil es einem politisch nützt. Nein, ja. Es gibt riesige Unterschiede zwischen Ost und West. Die muss man nicht alle bedauern. Ich finde, die Einheit ist gelungen. Die sind, oder man kann sie schon bedauern, aber die muss man nicht alle als Katastrophe betrachten.
Warum?
Ich will nur sagen...
Wir sind doch immer für Diversität. Also ich mag Unterschiedlichkeit. Ist doch
ja,
in Ordnung.
Ich meine jetzt nicht Unterschiede in der Mentalität, sondern wir haben geringeres Einkommen, geringere Vermögen.
Die sozioökonomischen Dinge.
Ostdeutsche sind schlechter vertreten in den Eliten des Landes.
Okay, das ist was anderes.
Es gibt viel, was man noch verbessern könnte im Verhältnis zwischen Ost und West. Und natürlich muss man sich mit diesen Unterschieden auseinandersetzen. Wir hatten eine Zeit, das war die Zeit vor der AfD, da ist darüber so gut wie gar nicht gesprochen worden. Wir sind darüber hinweggegangen in der Hoffnung, dass Unterschiede verschwinden, wenn wir sie beschweigen. Dann haben wir festgestellt, das ist leider nicht der Fall. Spätestens im Wahlverhalten merken wir es, spätestens auf der politischen Ebene, es kam dann Pegida, es kam die AfD, spätestens da wurde klar, es gibt Unterschiede zwischen Ost und West. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und es nützt auch nichts, wenn Ministerpräsidenten das nicht sehen und für ihre eigenen Interessen kämpfen.
Deswegen plötzlich die Volte bei der Rente mit 63?
Ja, sie tun sich natürlich zusammen. Also was soll ein Thüringer Ministerpräsident alleine auf Bundesebene durchbringen? Es ist ein kleines Land, da leben wenige Menschen und die Wirtschaftskraft ist nicht besonders groß. Wenn man etwas für die eigene Bevölkerung tun will auf Bundesebene, dann muss man sich mit denen zusammenschließen, die ähnliche Probleme haben wie man selbst. Das ist das, was wir sehen. Und du, und jetzt komme ich zu einem Punkt, du hast schon auch die Ost-West-Spaltung ein bisschen befördert, indem du indem du, nein, ich habe mich wirklich geärgert über diesen Text, der da erschienen ist in der FAZ, indem du suggerierst, die Unterschiede würden bewirtschaftet und wenn die Ostdeutschen weiterhin sich in der Öffentlichkeit so präsentieren und wenn sie weiterhin falsch wählen, dann könnten wir ihnen noch mal den Geldhahn abdrehen und die Gelder aus dem Länderfinanzausgleich, oder dann könnte es ihnen passieren, das war die Drohung, dass die Gelder aus dem dem Länderfinanzausgleich nicht mehr fließen. Und das hat viele sozusagen Reaktionen getriggert, die in die ähnliche Richtung gingen. Und da habe ich gedacht, also jetzt verlieren mal die Westintellektuellen die Nerven, weil so kommen wir nicht voran.
Darf ich mal ein paar Sätze, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, muss mal ein paar Sätze aus diesem vielbeachteten Kommentar, gab es gewaltige Reaktionen. Haben Sie sowas schon mal erlebt?
In dem Ausmaß noch nicht, nein.
Wollten Sie das so haben? Haben Sie das so erwartet?
In der Massivität habe ich es nicht erwartet.
Sie sind studierter Theologe. Sie sind für Liebe, Hoffnung und Zuversicht eigentlich zuständig.
Aber auch für klare Aussprache. Ja. Das gehört auch dazu. Also es gab eine gewaltige Menge an Redaktionen. Ja. Und es war interessant. Es gab natürlich auch Kritik. Aus Westdeutschland gab es sehr, sehr viel Zustimmung. Es gab aber auch durchaus Zustimmung aus Ostdeutschland, die auch sagen, dass es gut ist, dass das jetzt benannt wird. Ja. Und ich will vielleicht noch mal kurz darauf eingehen. Also
Rente.
Wir reden jetzt viel über die Rente, aber wir hatten ja, wenn man das
Ich will nur einen Punkt kurz abräumen, weil Sie den auch machen in Ihrem Stück. Das ist wichtig. Sie sagen, diese Rentendiskussion, genau jetzt, wo die Angleichung sozusagen vollzogen ist und stattgefunden hat, warum machen wir das Fass jetzt wieder auf?
Man muss sich einfach auch sagen, also diese Bundesregierung wurde gewählt, ja, um Reformen durchzusetzen. Und ich kann diesen SPD-Ministerpräsidenten aus Westdeutschland, die jetzt sagen, okay, bevor wir jetzt die allerletzten sind, die hier für die Rente, beitragsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren eintreten, dann gehen wir jetzt auch auf Abstand, ja. Aber wirklich den Loch in die Mauer gehauen haben diese drei Herren, die da abgebildet sind, ja. Und, das ist schon innerparteilich ein starkes Stück, muss ich sagen, ja. Also da gibt man schon teilweise das Ding zum Abschuss frei. Und ich finde, also ich habe ja gerade aufgezählt, also BSW, Linke, AfD, alle bewirtschaften aus meiner Sicht wirklich spalterisch diese Ost-West-Sache. Ja? Und dass dann eine Staatspartei, ja, oder auch die SPD in Mecklenburg-Vorpommern, also wirklich die beiden großen Staatsparteien unseres Landes, ja, da mit den Wölfen heulen, statt wirklich Kurs zu halten und auch die dringend nötigen Reformen in diesem Land mit voranbringen. Ja, das finde ich schon eine bemerkenswerte Entwicklung.
Also auch da habe ich einen Widerspruch, wenn ich darf. Die Bundesregierung ist wirklich in Not gewesen. Sie musste jetzt mal Erfolge vorweisen. Sie hatte die Rentenkommission. Die Rentenkommission hat ein Ergebnis vorgestellt, von dem die Bundesregierung gesagt hat, endlich ist da mal was, was wir vielleicht durchbekommen könnten. Das machen wir jetzt genauso ohne die kleinste Abweichung.
Ich wiederhole alle Punkte, das ist ein Gesamtwerk.
Wir machen das genauso. Wir sind aber in einer föderalen Republik. Es gibt Gesetze, die müssen durch den Bundesrat. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Und das weiß Friedrich Merz und das weiß die SPD, das große Reformvorhaben, dass man dafür die Ministerpräsidenten auch gewinnen muss. Und wenn man die vor vollendete Tatsachen stellt, in einer Region, in der Leute auf die gesetzliche Rente angewiesen sind und kaum Betriebsrenten haben, kaum Vermögen haben, wenn man die vor vollendete Tatsachen stellt, und zwar mitten in einem Landtagswahlkampf, dann kann sowas passieren. Und ich finde es keine Katastrophe, wenn Ministerpräsidenten sagen, hier würden wir gerne noch mal im Detail nachverhandeln. Darauf muss man sich einstellen. Und nur weil Friedrich Merz ein wahnsinnig schwacher Kanzler ist, sind nicht alle Ministerpräsidenten dazu verpflichtet, alles, was jetzt auch nur ansatzweise gelingt, mit durchzuwinken.
Nee, Frau Hennig, aber es wäre ganz gut, wenn Sie sich bei Gelegenheit daran erinnern würden, was Sie selber zu der Abschaffung der Rente mit 63 gesagt haben. Das hat was mit politischer Glaubwürdigkeit zu tun.
Sven Schulze war am Anfang dafür, Manuela Schwesig war immer dagegen.
Ja, aber die drei, die wir hier sehen, fanden es alle ziemlich knorke.
Sven Schulze hat es noch in den Tagen nach Präsentationen des Programms, hat er es noch gelobt und dann, also ich meine, das sind ja offenkundig Wahlkampfpunkte, dass man da sozusagen dann die Position ändert, um sozusagen irgendwie noch ein paar Prozentpunkte rauszuholen, was auch nicht gelingt. Ich meine, die Umfragewerte der CDU, die liegt mittlerweile bei 22% bei Infratest-DiMAP. Das sind katastrophale Werte. Dieses mit den Wölfen heulen, es geht auch einfach nicht auf. Und nochmal vielleicht diesen einen Punkt, weil ich glaube, das ist schon auch ein gewisses Missverstehen. Ja, es geht in der ganzen Debatte hat, glaube ich, also ich zumindest nicht gefordert, dass irgendwas gestrichen werden soll. Ja, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass
Sie haben an ein Gefühl appelliert.
Aber das ist im eigenen Interesse, ja, der neuen Bundesländer liegt, dass man eben nicht, ja, in diese Spaltung verfällt, weil man auf die Solidarität schon noch angewiesen ist. Also das ist einfach, die Ökonomie ist da relativ eindeutig.
Ich glaube, es ist der Moment gekommen, an dem ich mal ein paar Sätze vortragen muss aus Ihrem Kommentar. Zitat: Es geht um parteipolitisch zutiefst eigennützige Pflege eines ostdeutschen Sonderbewusstseins, das sich in den vergangenen Jahren verstärkt und verhärtet hat. Dieses Sonderbewusstsein ist anders beschaffen als die weitgehend in sich selbst ruhenden Regionalidentitäten der Hessen, Saarländer oder Niedersachsen. Es handelt sich um ein Bewusstsein, jetzt kommt's, das in Ablehnung, Auflehnung und Neid auf Westdeutschland und das damit verknüpfte Establishment bezogen ist. Anderer Satz. Verantwortlich für die Probleme in Ostdeutschland sind Adolf Hitler, Josef Stalin, Erich Honecker und ihre Unterstützer und Helfer, um einmal sozusagen die historische Linie klarzumachen. Diese DDR-Bilder, diese Hymnengeschichte, dieser Simson-Kult, ich glaube, das befremdet wirklich viele in Westdeutschland. Und dann kommt so ein Satz, die Einwohner von Nordrhein-Westfalen, dessen Wirtschaftsleistung annähernd doppelt so groß ist wie diejenige Ostdeutschlands, könnten fragen, warum andernorts eigentlich neue Autobahnbrücken in entlegenen Gebieten errichtet werden, während ihnen wichtige Rheinquerungen unter der Hand zerbröseln.
Ja, ich glaube, das sind die Fragen, die in Westdeutschland...
Also das Gefühl, also wir bezahlen, also da geht ganz viel Geld sozusagen von West nach Ost. Ja. Und was man dafür kriegt, ist Undankbarkeit.
Genau.
Sie beklagen also, eine Spaltung, die du hart beförderst mit diesem Text.
Wenn
schlimme Vorurteile über Ostdeutsche gefüttert auf eine Weise und dann sitzt
welche
du hier und sagst, und dann die Ossis, die fahren alle Simson, die sind ein bisschen, die sind diktaturgeschädigt. Wir sollten jetzt mal anfangen, ihnen die Gelder zu streichen. Das steht in diesem Text.
Das steht da nicht drin.
Gelder streichen,
Das
sitzt der Autor.
Das steht definitiv nicht drin. Da kann sich jeder ein Bild von machen. Und das ist dieses, gezielte Missverstehen, ja, wo man dann wirklich die Sätze gezielt umdreht, um irgendwas draus zu machen. Es handelt sich eben nicht um eine Forderung, sondern um eine Prognose, dass diese andauernde Bewirtschaftung dieser Spaltung, ja, die BSW-Plakate waren jetzt gerade zu sehen, ja, dass die zu nichts Guten führt und auch nichts zu Guten führt für die ostdeutschen Länder. Das langfristige Interesse wäre doch, Wertschöpfung zu generieren. Ja? Natürlich so viel wie möglich an Transfersummen zu kriegen, um diese Strukturen aufzubauen. Mhm. Ich glaube, langfristig wird es das Gegenteil bewirken. Ja? Und dass man die Sätze verdreht, um sich nicht mit diesem Kalkül auseinanderzusetzen, das verblüfft mich.
Mhm. Die therapeutische Langmut des Westens wird bald ein Ende finden. Das ist das, was Sie da prophezeien. Mich interessiert jetzt sehr, was Katja Wolf dazu sagt, die ehemalige Oberbürgermeisterin, vor allen Dingen aus Eisenach. Ich habe im Vorfeld irgendwo über oder von Ihnen gelesen, Frau Wolf, dass Sie sagten, das mit der Rente ist tatsächlich, da argumentieren Sie ähnlich wie Anne Hennig, das ist ein interessanter Punkt. Und das muss man einmal erklären, damit die Leute das mal verstehen, was eigentlich das Thema dahinter ist. Erklären Sie es einmal. Warum das so ein sensibles Thema, insbesondere in Ostdeutschland, ist?
Naja, das, was mich dabei wirklich... Ich bin ja hier, kann ja sagen, die Älteste in der Runde. Also von daher noch am nächsten sozusagen auch mit einer Wendegeschichte und dem Erleben einer Wendegeschichte dran. Wir reden unglaublich emotional und lassen Fakten aus dem Blick. Und das ist das, was mich stört. Und ich finde, wenn wir nicht über Fakten, also tatsächlich über Unterschiede, tatsächlich über die Frage, wo ist Vermögen entstanden? Wie konnte im Osten überhaupt Vermögen entstehen? Was bedeutet das? Wie viele Betriebsrenten gibt's, ne? In Thüringen kriegen 11% der Frauen eine Betriebsrente. Im Westen sind es mehr als doppelt so viel. Wie viele Frauen haben im Osten die 45 Jahre schon erreicht? In Thüringen sind es 43% derer, die 1961 geboren sind. Im Westen ist es ungefähr die Hälfte. Das sind Unterschiede, das sind reale Unterschiede. Und diese realen Unterschiede muss man zur Kenntnis nehmen. Woher kommen die? Weil natürlich im Osten deutlich weniger, gerade 1961, bei denen wir haben ja inzwischen, wir reden ja nicht mehr über eine Rente mit 63, wir reden über eine Rente mit 64,5.
Halb, genau. Weil, muss man kurz erklären, ne? Durch die gestiegene Lebenserwartung rutscht sozusagen die Rente mit 63 sukzessive nach oben. In Wahrheit gibt es gar keine Rente mit 63 mehr. Ne?
Das heißt, wir reden über eine Rente für Menschen, die ungekürzt ist nach 45 Arbeitsjahren. Und im Osten ist es eben so, dass viele Frauen eine durchgängige Erwerbstätigkeit hatten, seitdem sie im Prinzip 16 waren. Ne? Auch ich bin ein Kind, das sehr früh, nämlich mit 6 Wochen, in die Krippe kam und es war normal. Meine Mutter hat sofort wieder entsprechend voll gearbeitet und das ist keine Spezifik von mir und meiner Familie, sondern es ist eine Ostnormalität. Und diese Ostnormalität muss man zur Kenntnis nehmen. Und die bedeutet was auch in dem Vertrauen auf den Staat. Und die Frauen, aber auch Männer, um Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht die Frauen in den Mittelpunkt rücken, aber da wird der Unterschied noch mal am deutlichsten, müssen darauf vertrauen dürfen, dass das, was gestern ihnen gesagt wurde, nämlich, dass sie mit 45 oder nach 45 Arbeitsjahren abschlagsfrei in die Rente gehen können, dass das nicht eine Halbwertszeit von einer Woche hat. Und erlauben Sie mir, dass ich an der Stelle ein kleines bisschen wirklich allergisch reagiere in der Frage, aber es ist doch ein Gesamtkonzept und ein Gesamtkonzept, ein Gesamtgemälde darf man nicht mehr ändern und man darf den Pinsel nicht mehr ansetzen.
Sie zitieren nur den Kanzler und die Arbeitsministerin.
Heimlich, still und leise wurde an dem Gesamtkonzept Reform der Gesundheitsversicherung, also der gesetzlichen Krankenversicherung, an einem Punkt was geändert. Und das wurde ganz klein in den Nachrichten nebenbei genannt, nämlich die Frage, wie hoch ist der Prozentsatz, den man zukünftig bezahlen muss für Menschen, ne, für Ehefrauen, wenn ich das so sagen darf, der wurde deutlich reduziert. Das ist ein reines Westgeschenk gewesen. Darüber redet kein Mensch, weil die gibt's im Osten fast nicht. Diejenigen, die in der Familienversicherung beim Alleinverdiener zu Hause sitzen. Mhm. Das hat man mal so en passant, so nach dem Motto, naja, da ändern wir was, aber wir reden nicht viel drüber. Aber bei der Rente, wo es eine offensichtliche Ungerechtigkeit ist, weil es offensichtlich diese Unterschiede gibt und weil es offensichtlich einen Vertrauensverlust in Politik in einer Weise beschleunigt, was ich in der jetzigen Situation für hochgefährlich halte, da muss es doch möglich sein, nicht nur drüber zu reden, sondern faktenbasiert drüber zu reden. Und erlauben Sie mir noch den einen Satz. Und wenn ich dazu bedenke, dass im Osten eben kein Vermögen aufgebaut wurde, es keine Betriebsrenten gibt und die Renten am Ende für über 70% der Bevölkerung das einzige Einkommen sind, dann muss ich diese Unterschiede wahrnehmen.
Ja, Sie haben das beschrieben, Frau Hoff, und sagten, wenn ich mir sozusagen die schönen Straßen in Eisenach angucke, da ist ein einziges Haus sozusagen noch in Ostbesitz, wenn man so will. Kommt Herr Bingeler und sagt, es ist aber nicht die Schuld von bösen Wessis, sondern das ist die Schuld von Leuten wie Hitler, Stalin und Konsorten, die dafür verantwortlich sind. Und
das war eine eindeutige Entscheidung. Ich sage nicht, dass die falsch war, aber das war eine Nachwendeentscheidung. Wohin werden die Häuser, die im Volkseigentum waren, privatisiert? Und die Häuser, die im Volkseigentum waren, die kommunalen Wohnungsgesellschaften gehören, sind natürlich zu 95% in Richtung Westen privatisiert worden, weil eben dort das Kapital saß und der Osten komplett leer ausgegangen ist. Was auch ein Grund ist, warum im Osten ja kein Vermögen aufgebaut werden konnte. Warum gibt's im Osten pro Kopf eine eine Erbschaftssteuer, die gezahlt wird in Höhe von 105 Euro und im Westen von über 900 Euro. Das sind ja Unterschiede, die muss man einfach zur Kenntnis nehmen und die bedeuten ja auch was.
Aber Herr Bingeler zieht trotzdem sozusagen die historische Linie. Sie sagen, das greift einfach zu kurz, wenn man das irgendwie auf Ost-West reduziert.
Genau, das ist exakt der Punkt. Also man muss sich ja, also ich gebe Ihnen recht und ich finde es gut, dass wir sozusagen versuchen, faktenbasiert zu sprechen. Es gibt anhaltende Vermögensunterschiede zwischen Ost und West. Das ist nicht zu bestreiten. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja? Ich finde, man muss sich analytisch fragen, woher kommen diese Vermögensunterschiede? Und dann beginnen wir nach der ersten schrecklichen Diktatur, nämlich dem Nationalsozialismus. Deutschland lag in beiden Teilen am Boden. Der eine Teil wurde von den Westmächten besetzt, der andere von der Sowjetunion. Und dann ging das Unglück los. Ja, wir haben eine Desindustrialisierung nach 45 gehabt. Wir haben große Flüchtlingsströme in den Westen, gerade von leistungsfähigen Bürgern. Dann haben wir nach 1949 weiterhin, also nach der Gründung der DDR, weitere Fluchtbewegungen, eigentlich durchgehend, nach der Mauer natürlich weniger, aber bis 61 war das auch noch mal viel. Wir haben 40 Jahre Verrottung der Infrastruktur. Wer die Bilder kennt von 1990 oder da durchgefahren ist, weiß, wovon man da spricht. Mhm. Wir haben 40 Jahre Verarmung der Bevölkerung und in den Jahren danach, das war ja kein böser Wille, sondern dieses System wieder umzustellen auf eine Marktwirtschaft, ja, ich finde, das kann man seriöserweise nicht zum Vorwurf machen, dass da auch Fehler passiert sind. Auch die bestreitet doch niemand, dass dort Fehler betont. Und das jetzt wieder in so eine Verteilungsdebatte zu kriegen, und ich möchte nochmal auch die historische Dimension vielleicht nochmal klar machen. Ja? Also für all diese Fehler, der Verantwortliche sitzt in Moskau. Ja, alle Fehler führen endlich nach Moskau. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Putin-freundlichen Parteien, ja, also wenn man das auch wieder aufsummiert, dann sind wir 60%. Die CDU ist da auch nicht ganz hasenrein in manchen ostdeutschen Ländern. Dann sind wir auch weiter drüber. Bei mir löst es eine kognitive Dissonanz aus.
Wie waren denn die Reaktionen West sozusagen auf das, was Sie da geschrieben haben? Ich habe vorhin Mariam Lau zitiert, Kollegin von Anne Hennig aus der Zeit, sehr profilierte Politikjournalistin.
Also ich würde sagen, insgesamt waren es, 80% Zustimmung, 20% Ablehnung, die sich vor allem natürlich in ostdeutschen Bundesländern konzentrierte. Aber auch da war sie nicht einhellig. Es gab auch durchaus Stimmen, die sagen, wir müssen darüber reden, dass diese Spaltung
also
zwischen
insgesamt
Ost und
80, 20, kann man das so sagen?
Ich sagen, ja.
Wie die Leserschaft.
Das heißt, Sie haben da einen richtigen Nerv getroffen? Da gibt es das Gefühl...
Naja, die Reaktionen bestätigen insofern, dass dieses Thema wirklich auf der Straße liegt.
Ja, ja.
Also ich befürchte, man muss wirklich befürchten, dass das zu unguten Konsequenzen führt. Das ist eben der Punkt. Ja. Und das andere ist, dass es eben, ja, ich habe so, also dieses gezielte Missverstehen, was einem da begegnet, ja, dass man irgendwie sich wünscht, dass es eine Spaltung gäbe, dass man sich wünscht, irgendwas würde gestrichen. Also es liegt mir völlig fern. Ja, es liegt mir völlig fern und also ich bin dafür zuständig, fühle mich dem sehr verbunden, Sachsen-Anhalt. Ja, es geht darum, dass diese Spaltung, die wird keine guten Folgen haben und zwar insbesondere für die ostdeutschen Bundesländer.
Aber also gezieltes Missverstehen finde ich einen interessanten Vorwurf, weil du bist der Erste, der in diesem Jahr oder ich glaube überhaupt in den zurückliegenden Jahren die Idee in den Diskurs eingespeist hätte, dass es doch eine Möglichkeit sein könnte, ich spitze jetzt mal zu, wenn die Ossis nicht spuren, dann muss man mit dem Entzug von Geldern drohen. Du bist derjenige,
das habe ich nicht geschrieben,
diese
das ist
Idee,
einfach nicht wahr.
Du bist derjenige, der diese
die
Idee sozusagen, jetzt könnten jetzt mal Gelder stoppen, der die Idee in den Diskurs eingebracht hat.
Anne Hennig, aber schon ganz kurz, den Gedanken hat ganz klar geäußert, beispielsweise der grüne Finanzminister aus Baden-Württemberg.
Nach diesem Text.
Naja, aber offensichtlich hatte er ihn ja, wenn er sozusagen zustimmt. Gedanken habe ich so viel gehört.
Dass 80% von Westdeutschen da sitzen und sagen, endlich sagt's mal jemand, mich nervt's auch. Ja, also das wundert mich nicht. Aber wissen Sie, wir stehen vor einer ganz anderen Herausforderung. Wir sind ja kurz vor den Landtagswahlen. Die Herausforderung liegt darin, dass wir eine wahnsinnig starke AfD haben. Und das es ist nicht unsere Aufgabe als Journalisten, aber doch der politischen Mitte, dass es gelingen muss, den rechtspopulistischen Erfolg, eine Gegenerzählung und eine politische Gegenkraft zu bilden. Das wird aber nicht, lassen Sie mich mal ausreden. Das wird aber nicht gelingen, wenn wir uns einmal ordentlich durchbeleidigen. Und diese Debatte, wie wir sie gerade führen, hat beleidigende Aspekte. Und das finde ich ärgerlich, weil wir können es uns in der gegenwärtigen Lage nicht erlauben. Wir brauchen jeden Einzelnen in der politischen Mitte, der ein Gegenkonzept zum Rechtspopulismus mitträgt. Und wenn wir jetzt eine sozusagen wahnsinnig emotionale Ost-West-Debatte. Die Ossis sind undankbar und sie sind russlandnah und jetzt endlich sagt's mal einer. Das wird uns nicht helfen. Das wird uns wirklich nicht helfen. Und wenn das in Westdeutschland gut ankommt, gut und schön, aber die Herausforderung ist doch gerade nah.
Aber unser Job, Frau Hennig, ist ja nicht, Dinge groß zu bewerten, sondern zu sagen, was ist. Und wenn er das schreibt und dieser Text eine solche Resonanz erfährt, das ist ein Meinungsbeitrag, ja, aber wenn die Resonanz so ist, wie sie ist und halb Deutschland darüber diskutiert, dann hat ja jemand offensichtlich etwas ventiliert, was als Gefühl da ist. Ich will in dem Zusammenhang, ist vielleicht wichtig zu erwähnen, ne? Das ist ein Text, der in der FAZ erschienen ist. Und es spricht sehr für Ihre Zeitung, finde ich, dass Sie dann einen Text nachgelegt haben, Gastbeitrag von Steffen Mau, der auch schon hier in der Sendung zu Gast war, einer der Soziologen in diesem Land, mit einer sehr guten Überschrift, Ost-West-Debatte, wir können uns eine Lega West, und ich habe einen italienischen Pass, ja, ich habe eine Idee, was die Lega ist, genauso wenig leisten wie eine Ostdeutsch-Tümelei. Mhm. Und in diesem Text, der sehr gut differenziert, führt Steffen Mau im Grunde aus, dass es sozusagen zwar auf der einen Seite ungefähr 2 Billionen waren, ne, wenn man Ökonomen glauben kann, die sozusagen von West nach Ost geflossen sind, führt aber auch aus, was sozusagen an Wertschöpfung Ost Richtung West entstanden ist, allein durch die vielen Menschen, die nach Westdeutschland gegangen sind, durch die Tatsache, dass da ein ziemlich großer neuer Markt entstanden ist, führt auch aus, fand ich sehr interessant, dass gerade Anfang der 90er Jahre, wo halb Europa eigentlich in Krise war, hatte Deutschland plötzlich durch die Wiedervereinigung ziemlich gute Wachstumszahlen, weil da plötzlich neue Absatzmärkte entstanden sind. Mir leuchtete das sehr ein. Also, und was herauskommt am Ende ist, wir sollten sozusagen nicht unbedingt so kleinkariert anfangen, Dinge aufzurechnen, weil am Ende haben wir als Land ein Stück Identität wiedergefunden und sind zusammengewachsen. Ich sehe das ehrlich gesagt so wie Anne Hähnig. Ich habe das Gefühl, diese Spaltung, das sagt Steffen Mau übrigens auch, die wir häufig medial so ventilieren, die gibt es so gar nicht. Das ist häufig eine mediale Idee. In Amerika habe ich das auch wieder erlebt. Mhm. Aber wenn du am Ende bei den Leuten bist und sie fragst, stellst du fest, ach nee, die sind eigentlich untereinander ziemlich klar und verstehen, dass vieles von dem, was da oben so passiert und was an Debatten auch teilweise konstruiert wird, das ist sozusagen eine große Show, um den großen Zirkus am Laufen zu halten, hat aber mit unserem Leben nichts zu tun. Und da sehe ich auch eine Gefahr drin, weil ich das Gefühl habe, davon werden sich Leute irgendwann angewidert abwenden und sagen, okay, spielt ihr euer Scheißspiel, wir sind raus.
Mich noch interessieren würde, Reinhard, weil du eben gesagt hast, ne, also wie können quasi diese ostdeutschen Ministerpräsidenten jetzt hinkommen und an die, also ich sozusagen paraphrasiere dich und du hast es anders gesagt. Das ist ja im Grunde, also wenn ich jetzt Frau Wolf höre und auch Anne, dann gibt es ja doch, das ist ja mehr als nur, wir hauen jetzt hier auf die Wahlkampfpauke, sondern es gibt ja offensichtlich in Ostdeutschland ein Verhältnis zu dieser Rente mit 63, die man, ich bin auch in Westdeutschland geboren, vielleicht so nicht nachvollziehen kann und dass dann im Grunde genommen Stille herrschen muss, weil Bundespolitik entschieden hat, dass das jetzt das Gesamtkunstwerk sein soll. Das ist vielleicht eben dann der falsche Gedanke, in denen dann solche Parteien wie Sarah Wagenknecht natürlich wieder vorstoßen kann, weil sie dann wieder sagen kann, diese Debatte wird nicht geführt und so. Ne? Also man kann ja nicht erwarten, dass da jetzt alle irgendwie mitziehen. Und auch die Jungen haben ja an anderer Stelle bei der Rentendebatte nicht mitgezogen. Also Merz ist da ja auch irgendwie komplett in der Zange und vielleicht ist es dann eher sein Führungsproblem als das Problem der Ostdeutschen.
Ich bin ja ganz schneller letzter Satz, weil es Ihnen wichtig ist offenbar.
Schneller letzter Gedanke, Satz,
ja, bitte, weil wir sonst außerhalb der Zeit sind.
Jetzt liegt eine ganze Reihe von Themen auf dem Tisch. Ja.
Wir werden das nochmal ausführlicher diskutieren. Ich finde das sehr belebend. Aber abschließend gesagt, wollten diesen...
Diese Spaltung ist ja nichts, was irgendjemand wünscht. Und ich stimme Ihnen voll zu, dass für die meisten Leute, ich meine, die Leute sind zu 95% unpolitisch. Ja?
Genau.
Wir reden, und das habe ich, glaube ich, auch in dem Kommentar geschrieben, es geht um die Bewirtschaftung dieses Bewusstseins durch Parteien.
Richtig.
Das war das Thema dieses Artikels. Und das wird natürlich auch in den westdeutschen Bundesländern rezipiert. Und das sehe ich eben als Gefahr. Aber meine Beobachtung war ja nicht, dass man das sozusagen bewirtschaften sollte, sondern solche Plakate wie vom BSW, wo dann draufsteht, der Osten bleibt anders, T-Shirts mit Ostdeutschland, Ostdeutschland rufen in Stadien. Ich glaube, und das muss man schon auch benennen können. Also dieses Argument, das hilft nur der AfD. Ich glaube, nichts hilft mehr der AfD als das Argument, das hilft nur der AfD.
Ja, vor allen Dingen wird jedes konservative Argument ein rechtes Argument. Und das sollten wir nicht wollen. Das hat ja in den letzten Jahren auch ziemlich miserabel geklappt. Danke sehr herzlich. Viel gelernt heute. Wir sollten das irgendwie fortsetzen. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.